Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir wollen den heutigen Nachmittag, die Bibelstunde und die Besinnung über die Mission und ein Wort Jesu Christi stellen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 16 bis 20 und Vers 28 bis 33. Bekannte Worte, die aber immer wieder neu werden, besonders wenn man in der Wirklichkeit steht. Dort sagt Jesus: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Nehmet euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch vor die Gerichtshöfe stellen und euch in ihren Schulen geißeln. Auch vor Statthalter und Könige werdet ihr um meinetwillen geführt werden, um Zeugnis vor ihnen und den Heiden abzulegen. Wenn man euch nun vor Gericht stellt, so macht euch keine Sorge darüber, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde eingegeben werden, was ihr reden sollt. Nicht ihr seid es ja, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die wohl den Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der die Macht hat, sowohl Seele als Leib in der Hölle zu verderben. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupte alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir vor den Menschen bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, dieser Tage hat mir jemand die Frage gestellt: Ist Mission heute noch notwendig? Im Zeitalter von Technik und Television, wenn die Flugzeuge um die Welt rasen und die ganze Erde eigentlich nur noch ein kleiner Fußball wird und wenn die Kolonialmächte nun alle sich zurückgezogen haben, und das Sendungsbewusstsein Europas zu Ende gegangen ist, müsse da nicht auch die Mission aufhören, dass nicht der weise Mann hinausgeht und nun missioniert und so tut, als wenn er die Welt erlösen könnte. Nun, wir brauchen nicht dem Pessimismus Europas zu verfallen, denn Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, haben wir eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, die eine Antwort gibt über allen Pessimismus Europas und der anderen Völker hinaus. Dazu gibt es noch eine andere Tatsache, die uns ganz nüchtern zeigt, wie Mission heute nötiger ist denn je zuvor. Die Tatsache, dass die Länder Afrikas und Asiens schneller wachsen, als wir in Europa uns dessen bewusst sind. Und da wir als evangelische Karmelmission speziell unter den Moslems leben, in der Welt des Islams arbeiten, möchte ich Ihnen das einmal praktisch darstellen, damit Sie erkennen, wie dringend Mission heute ist, viel dringender als je zuvor. Die Welt als Gesamte verdoppelt sich heute in 40 Jahren. In 40 Jahren hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt, wenn keine grundsätzlichen Änderungen geschehen. Die Moslems aber, die muslimischen Völker, verdoppeln sich in 27, Maximum 30 Jahren. Wer ein bisschen mathematisch denken kann, weiß damit sofort, dass hier zwei Kurven sich schneiden, dass die Moslems automatisch mehr werden. Europa, speziell Mittel- und Westeuropa, wo wir wohnen, verdoppelt sich nur alle 350 bis 400 Jahre und einige Länder, wie etwa die Bundesrepublik und Österreich brauchen einige tausend Jahre zur Verdopplung. Wir sind Länder, die gerade noch so dahin vegetieren. Die anderen Länder haben eine Bevölkerungsexplosion, die wir nicht kennen, aber gelegentlich irgendwo mal etwas hören. Und da möchte ich Ihnen nun zeigen, wie der Islam in einigen Ländern ganz konkret sich vervielfältigt. Lassen Sie uns unsere Nachbarn zunächst nehmen, die Türkei. Viele von Ihnen haben vielleicht Kontakt zu Türken. Wenn Sie Christen sind, ist das ja die Chance. Das Missionsfeld ist in die Heimat gekommen. Die Türkei vermehrt sich mit einem Geburtenüberschuss von 2,2%. Im Augenblick gibt es 55 Millionen Türken. Das heißt, in 30 Jahren haben sie sich verdoppelt und werden 100 Millionen Menschen und mehr haben. Europa oder die Bundesrepublik aber bleibt auf der gleichen Zahl. Die EG müsste darüber nachdenken. Ägypten verdoppelt sich mit einer Geschwindigkeit von 2,8%. Das heißt, alle 24 Jahre nimmt die Zahl zu. Im Augenblick leben dort 56 Millionen Menschen. Das heißt, pro Jahr werden 1,6 Millionen Ägypter dazugeboren. Alle 7 Monate 1 Million plus. Der arme Mubarak, der müsste also alle 7 Monate für 1 Million Menschen Häuser bauen, Schulen bauen und Krankenhäuser. Das geht nicht. Deshalb leben in Kairo allein etwa 2,5 Millionen Menschen in Gräbern. Oder das sind diese alten Grabbauten, die jetzt besetzt sind, ohne Licht, ohne Wasser, ohne sanitäre Anlagen. Die Bevölkerungsexplosion wird so massiv, dass die Länder wirklich nicht mehr wissen, wie sie sie beherrschen sollen. Oder wir lesen zurzeit sehr viel über Russland. Ein Fünftel aller Russen sind Moslems. Die Moslems aber vermehren sich schneller wie die anderen russischen Völker. Beinahe doppelt so schnell wie die Menschen im großen russischen Gebiet. Das bringt sich mit sich, dass die 50 Millionen Russen jedes Jahr um eine weitere Million zunehmen und sich in 35 Jahren verdoppeln. Das ist einer der Gründe, warum es so viel Unruhe gibt in dem südrussischen Gebiet, wo die Kasachen und die Usbeken und die Kirgisen und die Aserbaidschanis wohnen, weil die explodieren. Die haben viel zu viele Menschen im Verhältnis zu den übrigen Stämmen. Oder wer sich in Afrika auskennt, Nigeria, Gesamt-Nigeria hat zurzeit etwa 120 Millionen, die Hälfte sind Moslems, die sich mit 2,9% Geburtenüberschuss vermehren. Das heißt also, Nigerien verdoppelt sich in 24 Jahren und wird 240 Millionen Menschen haben, die Hälfte davon Moslems. Das hat mit Mission gar nichts zu tun, dass die Moslems etwa missionieren und viel mehr Menschen gewinnen. Das ist einfach der Geburtenüberschuss, der so ungeheuer wirkt, dass wir es immer noch nicht begriffen haben, was in der Welt vor sich geht. Die Vereinigung Deutschland ist gemessen am großen Weltproblem der Bevölkerungsexplosion ein wirklich ganz kleines Problemchen. Was draußen vorgeht, ist viel umwerfender. Nehmen wir einmal Südasien, Pakistan, Indien, Bangladesch. Das sind 3 Länder, in denen jeweils etwa 110, 105 oder 100 Millionen Moslems leben, alle etwa um die 100 Millionen Grenze herum. Diese Länder verdoppeln sich in 24, 30 oder 26 Jahren. Das heißt, in diesen 3 Ländern werden jährlich etwa 8 Millionen Moslems dazugeboren. 8 Millionen. Oder wenn wir auf die Länder um Israel herum denken, dort wird es besonders tragisch. Jordanien verdoppelt sich in 19 Jahren. Syrien verdoppelt sich in 18 Jahren, die Bevölkerung. Und der Gaza-Streifen in 17 Jahren. Der Gaza-Streifen hat eine Bevölkerungszunahme von 4,1%. Nicht umsonst hat Arafat gesagt, die palästinensische Frau ist die biologische Bombe, mit der wir den Staat Israel sprengen werden. Es wird hier strategisch gedacht. Das ist nicht nur eine Frage, wie der Einzelne als Familie dazu steht, sondern das ist Völkerplanung heute. Die Menschen denken anders als wir. Die Christen denken an Familienplanung und haben ein Kind, manchmal auch nur ein halbes, statistisch gesehen. Dort ist es nicht selten, wenn eine Familie 10, 12, 14 Kinder hat. Ich denke noch in Ghana, wo ein Evangelist zu mir sagte, ja, ihr redet immer von Mission, ich mache das ganz anders. Der Herr hat mich anders geführt. Ich fragte ihn, wie denn? Ja, der Herr hat mich geführt, dass ich zuerst alle meine Brüder missioniere und dann wollen wir zusammen miteinander als Team missionieren. Gut, sagte ich, wie viele Brüder hast du denn jetzt schon missioniert? Er hatte gesagt, 11, die Hälfte habe ich getauft. Was sag ich? Wie viel hast du getauft? 11. Ja, wie viel hast du denn Brüder? Ja, wir sind 24 Brüder von 4 Frauen zusammen. Und wie viel hast du Schwestern? Ja, das weiß ich nicht, wahrscheinlich noch mehr. Und nicht, und dann sagt er, und jetzt werden die erst missioniert und wenn die gläubig sind, gehen wir als Team hinaus, dann wagt niemand uns anzurühren, dann haben alle Angst vor uns. Nun, ich würde nicht sagen, das ist die beste Methode, aber ich wollte mindestens das nennen, dass das Denken über Familienplanung in verschiedenen Ländern ganz verschieden ist und wir uns tief ins Bewusstsein schreiben sollten, die Welt verdoppelt sich in 40 Jahren und die Moslems in 30 Jahren. Heute gibt es etwa 1 Milliarde Moslems, die einen sagen 1 Milliarde und 100 Millionen, die anderen sagen ein bisschen drunter, niemand weiß es genau, aber die Milliardenzahl ist überschritten. In Europa ohne Türkei und ohne die UdSSR leben heute 12 Millionen Moslems. Noch nie gab es so viele Muslims in Europa. Einst in Tours-en-Poitiers wurde der Vorsturm abgeschlagen und bei Wien. Aber heute sind die Moslems im Herzen Europas mit über 10 Millionen, genau genommen 12. In der Bundesrepublik leben etwa 1,7 Millionen, davon 48.000 Deutsche, die Moslems geworden sind. Und in Baden-Württemberg, wenn wir Zeit hätten, würde ich fragen, aber wir haben nicht Zeit, leben 275.000 Moslems, davon 5.800 Deutsche, die Moslems geworden sind. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie in Ägypten und in Saudi-Arabien und in Marokko die Wochenschau immer wieder Siegesmeldungen bringt, Sondermeldung. Ein Deutscher, eine Deutsche, ein Franzose, ein Engländer, ein Wissenschaftler, ein Arzt ist Muslim geworden. Das geht dort über die Wochenschau. Das sind Siegesfeiern. Siegesfeiern des Islams, der angreift. Angreift heute auf das müde, pessimistische Europa, das den Missionsschwung nicht mehr üben will. Ich möchte den ersten Teil so zusammenfassen. Berührt uns das, wenn 1 Milliarde Menschen, 1 Milliarde Moslems ohne Vergebung ist, ohne gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Nicht wir sitzen zusammen und singen Lobgesänge und haben Gemeinschaft und draußen sind sie ohne ewiges Leben. Hat die Gemeinde Jesu Christi noch missionarischen Schwung, muss sie das Evangelium sagen, nicht als menschliches Gesetz, sondern als innere Verpflichtung. Haben wir noch die Triebkraft, dass wir mindestens beten müssen für dieses Fünftel der Weltbevölkerung, die unheimlich zunehmen, nicht durch Mission, sondern durch Geburtenüberschuss. Jesus hat sie auch erlöst, genauso wie uns. Er muss nicht noch mal am Kreuz extra für die Moslems sterben. Sie wissen es bloß nicht, was Jesus für sie getan hat, oder wollen es nicht wissen und verhärten sich ständig. Nun, ich möchte das noch deutlicher sagen und möchte Ihnen deutlich machen, dass der Islam keine Religion ist im westlichen Sinne des Wortes. Der Islam ist eine politische Religion, eine Kulturmacht, und das Ziel des Islams ist der Religionsstaat. Es geht also nicht um die innere Auferbauung des Menschen, damit er glücklich oder selig ist oder wie man das sagen will, sondern es geht um ganz konkrete politische Macht. Und das kann man überall dort sehen, wo der Islam etwa die Hälfte der Bevölkerung ausmacht. Dort versucht er, die Macht zu ergreifen. Und deshalb sind alle Länder, in denen die Hälfte der Bevölkerung oder 10% weniger oder 10% mehr, die also so in der Mitte schwingen, in Gefahr, dass dort eine Revolution, eine islamische Revolution stattfindet. Gucken Sie, im Libanon beispielsweise leben heute 65% Moslems. Seit 15 Jahren tobt ein Bürgerkrieg, weil die Christen dort, nicht wiedergeborene Christen, sondern orthodoxe Christen, die 50 Jahre lang als Menschen zweiter Klasse, 50 Generationen lang als Menschen zweiter Klasse gelebt haben, die sagen, lieber tot als noch einmal unter der Herrschaft der Moslems. Wir begrüßen das nicht, aber der Kampf geht nur darum, in der letzten Konsequenz, ob der Islam den Libanon wieder beherrscht oder ob christliche Freiheit und Versammlung möglich ist. Oder Nigerien. 47% der Bevölkerung sind Moslems. Es hat im vergangenen Jahr einen Umsturzversuch der christlichen Offiziere der Benue-Staaten gegeben. Sie kamen allerdings bereits zu spät, weil sämtliche höheren Offizierstellen im Militär und bei der Polizei von muslimischen Generalen und Führern besetzt sind. Wir sind nie der Meinung, dass Christen mit Gewalt eine Revolution durchführen sollten, auch nicht friedlich, denn nur die Sanftmütigen, sagt Jesus, werden das Erdreich besitzen. Und er, der Sanftmütige, wird das Erdreich besitzen. Aber gerade in Nigerien zeigt sich, in diesem größten Land Afrikas, jeder sechste Afrikaner ist Nigerier, dass dort der Islam langsam und systematisch die Macht an sich reißt, um das Herz Afrikas zu besitzen. Die Geschichte vom Tschad haben Sie ja im Fernsehen in den letzten Jahren verfolgt. Dort haben die Moslems etwa 50-60% der Bevölkerung. Nur Frankreich hat den Vormarsch des Islam gestoppt, sodass die 40% Christen im Süden nicht vom Islam überrollt worden sind. Oder in Liberia, in Westafrika, dort stehen im Augenblick die Rebellen wenige Kilometer vor der christlichen Radiostation, eine der größten christlichen Radiostationen, wie der Evangeliumsrundfunk in Monte Carlo, von der SIM in Liberia. Die Stimme Afrikas geht von dort aus und hat in den vielen, vielen Sprachen Westafrikas ständig ausgestrahlt. Im Augenblick soll dieser Sender fallen, obwohl nur 21% der Bevölkerung Muslims sind. Vom Gaza, Westbank, brauche ich nicht viel berichten. Dort sind 87% der Bevölkerung Muslims. Das Besondere dort im letzten Jahr ist, dass alle christlichen Palästinenser, die sich dem steinewerfenden Terror nicht anschließen, Gefahr laufen, getötet zu werden. Die Zahl der Araber, die von Arabern getötet wurden, oder genau genommen in der Hauptsache der palästinensischen Christen, die von fanatischen Muslims getötet wurden, liegt weit über 200, wahrscheinlich in der Nähe von 400. Nur weil sie Frieden wollen, nur weil sie versuchen, Arbeit zu finden, dass ihre Familien leben können. Der Sudan mit 65% der Bewohner hat einen Bürgerkrieg, der einmal aufflammt und dann wieder einige Jahre ruht. Im Augenblick ist er wieder in heller Flamme. Was mich beim letzten Besuch im Frühjahr dort so erschüttert hat, ist das gewesen, dass der größte Teil der Bevölkerung darbt und hungert. Dabei gibt es genügend Lebensmittel, aber das Militär und die fanatische Regierungspartei, die haben die Vorräte in ihrer Hand. Und nun wird gesagt, du bekommst nur dann ausreichend Lebensmittel, wenn du schwörst, dass du bei der nächsten Wahl die Regierungspartei wählst. Und so sind es nun die Sufis, also die mystischen Moslems, die immer mehr in Not geraten, genauso wie die Christen. Viele haben nur noch die Möglichkeit, auf den Feldern Gräser zu sammeln und sie um sich eine Suppe zu kochen, weil die Regierung mit einem Terror bis zum Brotbeutel hin versucht, die Macht zu gewinnen und die Herzen umzupolen. Oder ich denke an Sierra Leone, wo es 40% Moslems gibt. Dort haben die letzten Demonstrationen gegen das Buch von Salman Rushdie, des satanischen Verse, einen solchen Machtrausch ausgelöst, dass man damit rechnen muss, dass dieses Land auch in eine islamische Republik umgewandelt wird. Das sind also Länderbeispiele, in denen die Moslems etwa 50% der Bevölkerung haben, wo ihr Ziel ist, einen islamischen Staat zu gründen, koste es was es wolle, um das islamische Gesetz durchzuführen. Denn der Islam ist keine Religion der Gnade, sondern ist eine Religion unter dem Gesetz. Und das Gesetz ist kein moralisches Gesetz, sondern ein Strafgesetz und braucht eine Autorität, die es durchsetzt. Und deshalb muss die politische Macht dem Islam gehören, sonst kann es sein Gesetz nicht durchführen, überwachen und die Strafen aussprechen. Nun gibt es eine ganz andere Gruppe von islamischen Staaten, nämlich solche, in denen der Islam die absolute Mehrheit hat, wo es nur noch ein paar Minderheiten gibt. Seien es Minderheiten von Christen oder Juden oder auch Moslems, die gemäßigt sind. Auf alle Fälle in den Ländern, in denen der Islam die absolute Mehrheit besitzt, finden wir immer wieder Verfolgungen von Christen in der schärfsten und härtesten und brutalsten Weise, so wie der Koran es kommandiert. Beispielsweise Ägypten. Wie gesagt, wir waren jetzt gerade in diesen Ländern und dort sind uns die neuesten Berichte zugetragen worden. Dort war jetzt schon seit über anderthalb Jahren eine Welle im Gange gegen alle Moslems, die Christen geworden sind. Es gibt vielleicht 400 bis 1000 Moslems, die Christen geworden sind in Ägypten. Die werden nun unter Druck genommen. Und die sollen wieder zum Islam zurückgebracht werden. Einer, ein Metzgermeister, hat das Evangelium gelesen und der Herr hat ihm das Herz umgedreht und ihm ein neues Herz gegeben. Und der hat das bekannt vor seiner Frau und seinen Kindern. Und seine Frau sagte, wenn du nicht deinen Sinn änderst, muss ich mich von dir scheiden lassen. Und sie hat alles getan, um ihren Mann wieder zurechtzubringen, islamisch gesehen. Als er beim Glauben blieb, hat sie sich von ihm scheiden lassen und hat die Kinder mit sich genommen nach dem islamischen Gesetz. Und der Mann hat den Verlust von Frau und Kindern auf sich genommen, weil Jesus ihm wichtiger war. Er konnte nicht mehr kaufen und verkaufen. Er wurde auch bald von der Polizei geholt und verhört. Man hat ihn verdächtigt, er hätte irgendein Verbrechen getan und wurde dann 6 Monate im Gefängnis behalten, nur um zu verhören, im Untersuchungsgefängnis. Wurde dort so geplagt, dass er körperlich schwach wurde. Dann kam seine Sippe und seine Frau und hat ihm ein Papier vorgelegt, dass er verzichten soll auf Erbe und auf alles, was er an beweglicher Habe besaß. Und er hat gesagt, Jesus sagte, wenn sie von dir die Jacke nehmen, gib ihnen auch das Unterhemd. Ich gebe her, was sie von mir verlangen. Um des Besitzes willen verleugne ich meinen Glauben nicht. Als dann die Behörde sah, dass auch die Familie sich von ihm trennte, haben sie ihn mehr geplagt und wollten ihn ganz bewusst durch Teufelsaustreibung wieder zur Vernunft bringen. Und er wurde sehr schwach. Er wurde dann entlassen, als die 6 Monate um waren. Aber er war noch nicht recht aus dem Gefängnis, wurde er aufs Neue wieder geschnappt. Es war also eine neue Untersuchungshaft. Der ist dann in der zweiten Untersuchungshaft so gefoltert worden, dass er körperlich schwach war und beinahe starb. Sie kamen zu ihm und sagten zu ihm, sag einen Satz, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed sein Gesandter sei und du kannst gehen. Und deine Frau kommt wieder zu dir. Einen Satz, sag ihn doch, sei doch nicht so dumm. Du kannst ja im Herzen denken, was du willst, aber sag es wenigstens. Worauf er nur das Vaterunser sprach. Und als nach einigen Tagen von den Mitgefangenen die Nachricht kam zu der Behörde, wenn er jetzt nichts tut, dann stirbt er, kamen sie wieder zu ihm und sagten, los, sprich jetzt das Bekenntnis, das islamische Bekenntnis. Dann starb er mit dem Vater unser auf den Lippen. Nicht diese Worte, die Jesus hier sagte, das sind nicht Worte aus vergangener Zeit, die werden heute gelebt und heute gelitten, gerade von diesen Konvertiten. Und wir sollten begreifen, dass das Evangelium gerade in der Welt des Islams nicht nur eine Frage der Rettung der Seele und der Reinigung von Sünden ist, sondern dass es eine Auseinandersetzung gibt auf Leben und Tod, wo einer, wenn er wirklich Jesus nachfolgt, unter Umständen das mit seinem Leben bezahlen muss. Oder ich denke an die Türkei, die ist uns ja in besonderer Weise nahe gekommen. Wir hatten einen unserer Mitarbeiter, der war nun schon dreimal im Gefängnis und wurde gefoltert und kam durch die ganze Mühle mit den Elektroschocks durch und so weiter. In der Türkei herrscht Religionsfreiheit, dass das kein Missverständnis gibt, ganz anders wie in Ägypten. Ein Muslim darf ja nach dem islamischen Gesetz den Islam nicht verlassen. Er ist ein Eigentum Allahs und wie ein Sklave gehört Allah. Er kann nicht gehen. Der Sklave kann seinen Herrn nicht verlassen. In der Türkei gibt es kein islamisches Gesetz mehr seit 1926 oder 24. Und so herrscht in der Türkei nach dem Gesetz völlige Religionsfreiheit bis zur Möglichkeit, dass einer den Islam verlassen kann. Aber die Bevölkerung und die Polizei nimmt Rache an jedem, der den Islam verlässt. Wie? Er wird kurzerhand verdächtigt, dass er homosexuell sei oder dass er gestohlen hätte oder Opium geschmuggelt hätte oder irgendetwas. Und dann muss ja die Polizei eingreifen und dann muss sie dieses Subjekt verhören. Und die sind nicht so super anständig wie hier in Europa. Die tun alles, um jedmögliches aus den Leuten herauszubringen, sei es mit Schlägen, sei es mit Elektroschocks oder sei es auf anderen Wegen. Insofern hat der Bruder nun das dritte Mal diese Prozedur mitgemacht, weil er dreimal zu Unrecht verdächtigt wurde. Zum Schluss hat der Richter, als er ihn bloß noch sah, gesagt, was kommst du schon wieder? Raus mit dir, ich will dich nicht mehr sehen. Der sagt, ja, aber die haben mich verhört. Das geht mich nichts an, ich will nicht mehr sehen. Ich weiß ganz genau, was bei dir los ist. Und hat die Polizisten angefahren, bringt mir den Mann nicht mehr. Ich weiß, der ist ein Christ. Und der hat schriftlich gekriegt, dass er Christ ist und das Recht hat, Bücher zu drucken und Bücher zu verteilen. Aber er wird eben immer wieder verdächtigt, dass er etwas anderes getan hätte, was überhaupt nicht wahr ist, und um des Willen greift die Polizei ein. Es ist nicht einfach, Christ zu werden in der Türkei, wenn man Muslim war, weil der Geist des Volkes dagegen steht. Oder ich denke an Malaysia, um mal ein asiatisches Land zu nehmen. Dort gibt es 53% der Bevölkerung, das heißt, es gibt nur 21% Muslims. 53% Moslems und 21% Buddhisten und nur eine kleine Zahl von Christen. Jetzt ist ein Gesetz herausgekommen, dass die Christen nicht mehr missionieren dürfen in einer besonderen Weise. Sie dürfen die Sprache der Moslems nicht sprechen. Sie dürfen das Vokabular der Moslems in ihren Büchern nicht mehr benutzen. Sie dürfen nicht mehr etwa Allah sagen oder die bestimmten Worte für Gebet oder dergleichen. Sie müssen in ihrer eigenen Sprache, in einer Fremdsprache sprechen, damit die Moslems sie nicht verstehen, um die Moslems abzuschotten und zu schützen vor jeder Mission. Wohlgemerkt, das ist Gesetz von der Regierung her, das ist nicht nur eine Empfehlung. Oder an Pakistan, ich habe vorgestern einen Brief bekommen von einem Bruder und Mitarbeiter, einem Pastoren, der Muslim war, Christ geworden ist. Er schrieb mir, jetzt haben Sie mich an der innersten Herzspitze getroffen, weil ich immer noch missioniere. Sie haben meinen jüngsten Sohn getötet, der Akademiker ist und der uns alle versorgt hat. Aber ich lasse nicht nach. Vorher habe ich gedacht, ich sollte Pakistan verlassen, um mehr aus meiner Erfahrung schreiben zu können. Aber gerade jetzt weiß ich, ich muss bleiben. Und wenn sie mich auch treffen, ich werde doch einfach das Lamm Gottes nicht verleugnen und werde zu seiner Ehre weiterleben. Das war seine Antwort. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Als er hier das große Zelt hatte am Pfingsten, an dem Tag ist sein Sohn beerdigt worden. Nun, wir müssen erkennen, dass dieser Druck auf die Christen in den islamischen Ländern eine negative Reaktion bringt. Die sieht so aus, dass eine zunehmende Zahl von Christen flieht. Es hat noch nie eine so große christliche Völkerwanderung gegeben wie jetzt. In der arabischen Welt gibt es ja insgesamt 15 Millionen Christen, die noch von der Urchristenheit her stammen. 10% der Bevölkerung in den arabischen Ländern sind Christen. Diese Christen werden jetzt im Zuge der Erstarkung des Islam, der Renaissance des Islam, in die Zange genommen und die werden verfolgt. Und das Ergebnis ist, dass sie so schnell wie möglich versuchen, nach Amerika, nach England, nach Australien, nach Kanada, nach Europa oder sonst wo zu gehen, um in die christliche Heimat, ins christliche Abendland auszuwandern. Und wenn sie nicht aufgenommen werden, ja, dann treten sie zum Islam über. Wir müssen erkennen, dass in Ägypten allein jedes Jahr mindestens 10, wahrscheinlich 13.000 Kopten Christen werden. Wir haben den Patriarchen selber gefragt. Er hat daraufhin nur gesagt, aber sind getauft und wenn sie getauft sind, bleiben sie immer Christen, auch wenn sie Moslems sind, die kommen schon irgendwann mal wieder zurück. Nun, das war eine Antwort, die vielleicht von ihm her eine Ausrede oder ein Trost war. Aber die Tatsache ist, dass der islamische Druck so zunimmt, dass ein großer Teil der Christen weicht, flieht, auswandert oder übertritt. Es ist nicht immer so, dass einer durchhält. Wissen Sie, es ist leicht zu sagen, wenn man in Europa steht und frei ist und genügend zum Essen hat und zum Leben und die Kinder eine Schulausbildung haben, wir wollen Jesus die Treue halten. Aber wenn diese Stützen und Versicherungen alle wegfallen und wenn das Gehalt aufhört und wenn echte Gefahr besteht oder wenn man von allen verhasst ist, dann braucht es eine tiefe Liebe zu Jesus und ein gegründet sein im Retter, um zu bleiben, um zu stehen und um ein Licht zu sein mitten in der Verfolgung. Und von dem möchte ich jetzt gerade noch erzählen, denn wir wollen ja nicht den Pessimismus Europas vermehren und was ich sagte, soll jetzt nicht in Ihnen das Gefühl kriegen, wir Christen stehen auf einem absteigenden Ast. Im Gegenteil. Im Gegenteil ist das, was wir nun zu bezeugen haben, das Umgekehrte, nämlich in zunehmender Verfolgung zeigt sich das Gold, wo Gold ist. Die Spreu wird vom Weizen gesondert. Da kommt raus, was drin ist. Ein kleiner Teil hat eine solche Strahlkraft, dass er mitten in der Verfolgung ein Zeugnis ist, das deutlicher redet, als in unserer Situation es oft bekannt ist. Ich denke an Marokko. In Marokko gibt es etwa 300 Christen, die Moslems waren und in kleinen Kreisen zusammenkommen. Die meisten kommen in keinem Kreis zusammen, weil sie immer Angst haben, dass bei der nächsten Verhörswelle durch Folter die Einzelnen die Namen der anderen verraten. Aber einer, der jetzt schon zweimal im Gefängnis war, sagte, ein Kirchenältester, der dort tauft, wir müssen unsere Gemeinden zum Leiden vorbereiten. Damit sie nicht beim geringsten Druck den Weg des geringsten Widerstandes gehen und auswandern nach Amerika oder nach Frankreich. Wir müssen den Gemeinden sagen, um Jesu willen musst du bleiben. Wenn du Salz der Erde bist und Licht der Welt, darfst du nicht, wenn Schwierigkeiten kommen, einfach weggehen von deinem Arbeitsplatz, von deiner Familie oder wo du bist, sondern jetzt geht's zum Überwinden in Christus und mit Christus und jetzt geht's ums Kreuz und hier musst du ausharren. Du darfst Marokko nicht verlassen, sondern Jesus hat dich berufen zum Leben und das Leben weiterzugeben. Nicht ich habe das ihm gesagt. Das hat er mir gesagt. Und er hatte das Recht, das zu sagen, weil er zweimal im Gefängnis war. Einmal ein halbes Jahr. Und er hatte eine Familie mit 5 oder 6 Kindern und hatte dann keine Versorgung für die Familie. Und die Gemeinde ist viel zu klein, als dass sie solche Familien durchtragen könnte. Oder von Algerien, wo jetzt gerade diese große innere Verschiebung stattgefunden hat im Zuge des Zusammenbruchs des kommunistischen Sozialismus, ist auch in Algerien die Staatsform unterhöhlt worden und hat die letzte Wahl eine absolute Mehrheit für die Fundamentalisten der Moslems gegeben. Aber genau als diese Nachricht durch die Presse ging, bekamen wir einen Brief aus der Wüste, aus der Sahara. Wir wussten nicht einmal, wer das war. Der schrieb, wir haben eure Bücher gekriegt und hören eure Radiosendungen und wir sind voller Freude und Wonne und wir missionieren. Wir sind mit 300 in Kontakt. Die glauben zwar noch nicht, die sind immer noch so dickköpfig und wollen nicht, aber wir gehen ran und wir lassen nicht nach. Schickt uns Bücher und schickt uns Kassetten, damit wir denen immer deutlicher das Evangelium sagen können. Nicht der Herr schafft sich kleine Gemeinden, die einen missionarischen Schwung haben, selbst in einem Land, wo sichtlich durch die Wahlen der Fundamentalismus und der Fanatismus an die Macht gekommen ist. Oder wir hatten jetzt in den Ostertagen in Jordanien eine Konferenz für junge Christen im Alter von 18 bis 30 Jahren. Die wollten wissen, was denken die Moslems und wie missioniert man die Moslems. Und das war hochinteressant. Wir hielten einige Fachvorträge mit Brüdern, die über diese Themen Bescheid wissen, und die Gesichter wurden immer länger. Und ich merkte, das passte denen nicht so richtig, bis ich fragte, sagt mal offen, was wollt ihr eigentlich? Ja, wir wollen nicht über den Islam nachdenken, wir wollen nicht wissen, was die denken, wir wollen wissen, was müssen wir praktisch tun, um Moslems zu Jesus zu bringen. Dann merkten wir, da ging es nicht um Unterricht und Hintergrunderhellung, sondern da ging es um reine Zurüstung zur Mission unter Moslems. Wohlgemerkt, die Christen sind dort nur etwa 3-4% und leben in äußerst schwieriger Situation. Aber diese Gruppe von 70 jungen Leuten hatten einen solchen missionarischen Schwung, dass wir nur praktisch ihnen sagen mussten, erstens, zweitens, drittens, so und so und so macht das nicht. Die wollten das ausprobieren. Die wollten nicht philosophische Überlegungen über Mission hören. Die wollten wissen, wie macht man's, dass man einem Muslim über Jesus sagen kann und das bei ihm funkt oder nicht funkt. Ich habe selten eine Gruppe gesehen, die einen solchen Missionswillen hatte. Aber wie gesagt, keine Rose ohne Dornen. Am Abend des zweiten Tages waren bereits sämtliche Namen, die Namen aller Teilnehmer beim Geheimdienst. Es war ein Spion dabei und er hat sich diese Namen besorgt und aufgeschrieben und die werden alle in die Zange genommen. Aber das missionarische Herz ist von Jesus angezündet worden und ich freue mich, dass Jesus auch in Jordanien, genauso wie im Sudan, seine Gemeinde hat. Gerade im Sudan, das war der Anfangspunkt unserer Frühjahrsreise, hatten wir auch eine solche Schulung durchgeführt. Wir haben eine ausgedehnte Radio- und Schriftenmission und haben mit vielen jungen Leuten Kontakt, auch im Sudan und in allen den verschiedenen Ländern. Und von Zeit zu Zeit rufen wir sie zusammen zur Schulung, zum Austausch. Wir lernen von ihnen, sie lernen von uns. Und dort waren es auch etwa 100, die gekommen waren. Zum Teil 48 Stunden weit oder noch länger mit dem Bus gefahren, unter Verhältnissen, die wir uns nicht vorstellen können. Nun, diese Dieses Seminar ging recht erfolgreich über die Bühne, bis plötzlich ein Jeep, ein Feldauto hereinkam. Und wir merkten, das waren Muslims. Und ich war gerade am Pult und redete, und dann kam ein arabischer Bruder, ein schwarzer Negerbruder rauf und sagte, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt weitermache. Und ich begriff, ich ging runter und wurde Zuhörer, und er redete weiter. Und die kamen dann rein und haben sich eine geschnappt. Was macht ihr da? Ja, wir haben eine christliche Versammlung. Was? Ihr könnt hier keine christliche Versammlung haben. Wir sind das Revolutionskommando, das über diesen Bereich die Aufsicht hat. Worauf der sagte, aber das ist ein christliches Gelände und wir haben das Recht, auf diesem christlichen Gelände Versammlungen durchzuführen. Nein, sagte er, ihr habt kein Recht, denn wir sind jetzt die Herrscher hier und wir müssen wissen, was hier vor sich geht. Worauf die sagte, ja, setz dich hin, dann kannst du hören, was hier vor sich geht. Wir verkündigen das Evangelium, wir haben nichts Geheimes. Worauf er sagte, wo kommst du her und bist du Christ? Worauf der sagte, natürlich, ich bin sowieso und sowieso. Dann zogen sie brummend ab, sie kamen fünfmal. Da war wie ein Hornissenschwarm. Immer wenn das Brummen kam, wurden die Leute zwar nicht unruhig, aber war eine Spannung über ihnen. Denn das hätte alles heißen können. 10% oder 20% gingen weg. Hauptsächlich Mädchen, weil sie nicht wussten, was sie mit ihnen tun würden. Aber die anderen blieben. Obwohl der Geheimdienst rauskriegen wollte, was wird da gemacht? Die waren alle so schlau und haben alle so entsprechend geantwortet. Ein Drittel waren ehemalige Moslems. Und wenn sie das gewusst hätten und rausgeregt hätten, die hätten sie alle zerrissen. Das Ergebnis war, dass sie an das gar nicht dachten. Nämlich die fragten einen muslimischen Konvertiten, der Moslem war und Christ geworden ist, bist du Christ? Worauf der sagte, ja. Die haben nicht gefragt, bist du Muslim gewesen? Und daraufhin hat er gesagt, ich bin Christ, fertig aus. Dann konnten sie ihm nichts sagen. Und bezeichnend bei dieser Freizeit war, dass die Teilnehmer den Nervenkrieg durchgehalten hatten und nicht davongelaufen sind, als es brenzlig wurde. Darum geht's nämlich, dass man dann im Glauben beharrt und im Namen Jesu die Sache durchzieht. Und mit Gottes Hilfe ist das geschenkt worden. Oder ich denke an Nigerien. In Nigerien hat uns der Herr jetzt geleitet, zwei Verlage aufzumachen, um die Briefflut aus Deutschland abzulenken und dort hineinzulenken. Wir haben ja etwa 30 Produktionszentren in den verschiedenen islamischen Ländern, wo wir in über 20 Sprachen drucken. Und Nigerien ist jetzt ein solcher Platz, wo wir in Kano zwei Verlage aufmachen, wo in Englisch und in Hausa gedruckt wird. Wir bekommen im Augenblick jeden Monat etwa 7.000 bis 8.000 Briefe allein von Nigerien. Es ist unwahrscheinlich, wie dieses Land, das in der Spannung zwischen Islam und Christentum ist, jetzt Antwort haben will. Was denken die Moslems? Warum handeln sie, wie sie haben? Warum haben sie 180 Kirchen verbrannt? Warum haben sie etwa 80 oder 60 Christen getötet? Warum denken die Moslems so? Was müssen wir machen? Wir haben im Augenblick einen Sog aus der Christenheit heraus und von den Moslems, wie noch nie, die auf die spannungsgeladene Situation eine Antwort wollen. Wir merken nämlich, nicht nur die Christen missionieren, auch die Moslems. Und so stoßen zwei Missionen zusammen, gerade in diesen Ländern wie Nigeria oder Indonesien oder Jordanien oder wo immer es sei, kommt es dann zur Friction, kommt es dann zur Reibung, kommt es dann zum Zusammenprall. Aber die Christen, die dort leben, wenn sie geflohen sind, was dann übrig bleibt, die haben eine Strahlkraft. Ich denke an Bangladesch. Dort ist einer, der hat gesagt, ja, die Zeitung hat doch Inserate. Ich könnte doch in der Zeitung Inserate eindrucken. Aber die Inserate müssten geschickt sein. Und dann hat er reingedruckt, große Überschrift, hast du heute schon den Koran gelesen? Dann klein drunter, das ist gut, dann solltest du auch die Tora und das Evangelium lesen. Wenn du die Tora und das Evangelium in arabischer Sprache haben willst, schreibe dorthin und du kriegst zugeschickt. 200 Ärzte, Minister, Professoren und so weiter, die Arabisch konnten, schrieben um die Bibel in Arabisch. Als der merkte, Annosen haben einen Sinn, wenn sie geschickt abgefasst sind, dass sie nicht Ärgernis erregen, schrieb er wieder eine andere Annose ins Zeitung hinein. Eine Annose, also wenn er die mir vorher gezeigt hätte, ich gesagt, so ein Blödsinn, lass das doch bleiben. Alpha und Omega wollen dich besuchen. Bist du bereit, Alpha und Omega bei dir aufzunehmen? Wenn du wissen willst, wer Alpha und Omega ist, schreibe an uns, wir werden dir Bescheid geben. In Bangladesch, wohlgemerkt, nicht in Europa, über 2000 Menschen schrieben, wer ist Alpha und Omega? Was wollen die von mir? Warum wollen die mich besuchen? Die waren ganz aufgeregt. Und er hat jetzt eine Bibelschule im Fernbriefkurssystem mit 20.000 Moslems in Bangladesch, wo 87% Moslem sind. Es gibt also Einzelne, denen der Herr Weisheit gibt, zu handeln. Er muss allerdings immer wieder sein Haus wechseln, weil in den Zeitungen zu viel über ihn geschrieben wird und die Gefahr besteht, dass er umgelegt wird. Oder ich denke an Indonesien. In Indonesien ist nur ein kleiner Teil fanatisch islamisch, der größte Teil ist mystisch oder hinduistisch islamisch und die Christen sind stark im Vormarsch, beziehungsweise ein Teil der Christen ist recht missionarisch. Bei denen habe ich etwas gelernt, das hat mir zu denken gegeben. Die haben gesagt, wir wollen dieses Jahr Weihnachten anders feiern. Ja, wie denn? Ja, wir verzichten auf den ganzen Rummel zu Hause, wir kommen als Gemeinde zusammen. Die Frauen kochen und die Männer gehen auf die Straße und laden Moslems ein. Und dann sind wir bereit, mit den Moslems drei Tage und drei Nächte zusammenzuleben. Und so hat die Gemeinde von etwa 300 Gliedern auf ein persönliches Weihnachten verzichtet. Und die Frauen haben eine wirkliche Festtagstafel gerichtet, nicht nur einen Tag, drei Tage, von morgens bis abends. Und die Männer gingen hinaus und sagten, hast du Hunger? Willst du Gott kennenlernen? Komm herein, bei uns kannst du also feiern. Ein drei Tage langes Fest, du bist herzlich eingeladen, jedermann auf der Straße. Es kamen 300. Und 30 wurden getauft von den 300. Nicht, das war ein Weihnachtsfest mit 30 für Jesus gewonnenen Moslems, weil eine ganze Gemeinde auf Geschenke und solche Dinge verzichtete und nur Jesus meinte. Wir müssen nachdenken lernen, wo wir gemeint sind. Denn wissen Sie, bei uns ist ja die Geschichte auch los. Haben Sie das gehört, dass in Berlin im vergangenen Sommer ein Gebetsduell stattgefunden hat? Die Moslems haben die Christen herausgefordert, alle ihre Frauen und Kinder zu bringen, auf die eine Seite zu stellen. Die Moslems wollten ihre Frauen und Kinder bringen, auf die andere Seite stellen. Und dann wollten sie beten, beide sollten beten und den Fluch Allahs auf diejenigen legen, die lügen. Und sagen, Christus sei der Sohn Gottes und sei gekreuzigt. Im Islam gibt es einen Fluch, gibt es ein Fluchgebet, dass man den Fluch Allahs auf die Gottlosen legt, die sagen, Christus ist der gekreuzigte Gottessohn. Das steht in Sure 3, 61, wer das lesen will. Das wurde jetzt in Berlin geübt. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich weiß nur, dass der Pastor einer missionarischen Gemeinde dann überall schrieb, bitte betet, dass sich die Erde nicht auftut und wir verschlungen werden, wie bei der Rote Koras. Aber die Herausforderung zum Gebetsduell geschieht mitten in Deutschland vom Islam. Oder kürzlich bekam ich ein Buch in die Hand in deutscher Sprache vom Islamischen Zentrum in München herausgegeben. Anleitung zur Mission von Christen. So ein Büchlein für die Muslims in Deutschland geschrieben, wie sie die Christen anleiten sollen. Das sagt, fang bloß nicht an, über Christus und über die Dreieinigkeit mit den Christen zu reden. Hoffnungsloser Fall. Red mit ihnen über die zerrüttete Familie, über die schlechten Filme, über die Gottlosigkeit und sag, das kommt davon, dass man Gott nicht ehrt. Deshalb ist die einzige Antwort für Jesus, ist die einzige Antwort für Deutschland, dass man Gottesfurcht übt. Die Anbetung Gottes ist das Einzige, was Deutschland hilft. Und wenn Sie sich dann 34 Mal im Zuge der 5 Gebetszeiten im Sinne von den Moslems vor Allah verbeugen, dann sind sie Moslems geworden. Dann braucht ihr schon nicht mehr über Christus und über solche Dinge zu reden. Nicht? Wir müssen erkennen, dass der Islam bewusst missionieren will. Nun, meine Zeit geht zu Ende, deshalb muss ich auch aufhören. Ich wollte nur sagen, auch hier stößt Mission auf Mission. Wir müssen aber erkennen, dass diejenigen, die mit uns sind, mehr sind, als die wider uns sind. Denn Jesus lebt und die geistlichen Möglichkeiten unserer Mission sind viel größer, als wir wissen. Wir persönlich als Karmelmission stehen in einem schrecklichen Dilemma. Wir können nur 10% von dem tun, was wir tun sollten. Wir haben Bücher, wir haben Radiosendungen, wir haben alles, wir haben bloß nicht genügend Leute und nicht genügend Geld. Ich frage jetzt nicht Sie um Geld, sondern ich wollte Ihnen nur sagen, wo das Problem der Mission ist. Die Möglichkeiten zur Mission sind so groß, dass man sie gar nicht mehr tun kann. Beispielsweise durch die Perestroika ist Russland jetzt offen. Sie können nach Russland Bücher schicken, so viel Sie wollen. Und die kommen an. Und eine Missionsgruppe hat unsere Bücher ins Russische übersetzt und hat gesagt, wir können das nicht mehr machen, druckt ihr die Bücher. Jetzt haben wir 6 Bücher und könnten sie drucken und an die Moslems schicken und kriegen auch schon die Antwort aus Russland, sind nur noch nicht die Mittel in ausreichender Form da. Beziehungsweise, wir kriegen bereits Nachrichten, dass einzelne Moslems in Russland sich bekehrt haben. Einer kam in die psychiatrische Klinik. Wie kann ein Moslem Christ werden? Der kann Kommunist werden, aber nicht Christ werden. Ein anderer geht zur Gemeinde und eine dritte, ein Mädchen, wurde zwangsverheiratet, weil sie Christin geworden ist. Die Türen nach Russland sind heute offen, auch zu den Moslems. Oder ich denke an Persien. Nathanael, wer von Ihnen den Namen schon einmal gekannt hat, der schon ein Jahr lang im Gefängnis war, ist jetzt raus und muss einen Religionsprozess über sich ergehen lassen und wird vielleicht getötet. Was tut er? Er übersetzt Bücher. Er lässt die Bücher setzen, nachts in einer Druckerei, schickt uns die Manuskripte und sagt, bitte druckt mir die Bücher in Persisch. Die Manuskripte liegen auf dem Tisch bei uns. Oder von China, von Hongkong kam jetzt ein Brief, ein Angebot, ein Research Center, also ein Zentrum zum Studium der Situation der Kirche in China, hat eines unserer Bücher erwischt und gesagt, das möchten wir gerne übersetzen, das möchten wir drucken und den Hauskreisgemeinden mit 40 Millionen Gliedern geben, damit die in der Lage sind, die Moslems zu verstehen und zu missionieren. Das kostet etwa 10.000 Mark. Ja, jetzt was sollen wir tun? Hongkong hat nur noch 7 Jahre Zeit, dann wird Hongkong geschlossen. Die Türe ist jetzt noch offen. Ich möchte Ihnen nur sagen, die Möglichkeiten zur Mission sind heute viel größer als je zuvor. Aber die verschiedenen Missionsgruppen, die es gibt, sei es die OM oder die Frontiers oder die Karmelmission oder die EMO, die können nur einen winzigen Teil machen, weil sie nicht genügend Leute haben und weil nicht genügend Gelder da sind und weil das Gebet zwar geschieht und wir wollen danken für jeden, der mitbetet, aber wir noch viel mehr Gebetskraft brauchen, um die Zehntausende, die schreiben, oder jetzt wirklich ohne Übertreibung, die Hunderttausende, mit denen wir in persönlichem Kontakt sind, durchzubeten. Jesus hat nicht umsonst gesagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter heute in seine Ernte sende. Das Wort ist so aktuell wie je zuvor. Und wenn man die Frage stellt, ist Mission heute noch nötig? Ich würde sagen, die Ernte ist sehr groß. Aber wenige sind, die bereit sind, ihre Versicherung und ihren Beruf und ihr Geld und ihr Leben und ihre Familie zu verlassen und sich bedingungslos Jesus zur Verfügung zu stehen. Deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er die einzelnen Berufe, dass sie dem Ruf gehorsam sind und ihre Sicherungen lassen und sich allein in die Hand des lebendigen Herrn fallen lassen und sich dem Herrn zur Verfügung stellen und gehen. Und nicht bloß sagen, ja, der Herr hat mich berufen, aber, sondern gehen und dann erfahren, dass der Herr mit ihnen geht. Bitte den Herrn der Ernte, dass er heute Arbeiter in seine Ernte sende. Wir wollen beten. Jesus, wir loben dich und preisen dich von ganzem Herzen, weil du lebst. Du hast die Sünde der Welt getragen. Und als du gerufen hast, es ist vollbracht, hast du auch an die Moslems gedacht. Wir danken dir, dass wir dieses Fünftel der Menschheit bringen dürfen und dich bitten dürfen, dass du Arbeiter in deine Ernte sendest, die pflügen und säen und gießen und pflanzen und ernten und alles tun, was du ihnen befiehlst. Herr, hilf, dass wir nicht so satt sind oder so egoistisch und nur unsere eigene Seele und unser eigenes Wohlergehen im Auge haben. Gib uns die Gnade, dass wir das Karussell des Ichs zerschlagen lassen von deiner Gerechtigkeit und deiner Liebe und bereit sind zu laufen den Weg, den du uns verordnet hast. Wir danken dir für die offenen Türen und wir danken dir für alles, was du tust und bitten dich, tu noch viel mehr heute. Amen. Ich möchte noch darauf hinweisen und wurde gebeten, das zu tun, dass jeder, der von Ihnen einen Türken kennt, draußen an dem kleinen Tisch am Ausgang rechts sich so viele türkische Traktate umsonst mitnehmen darf, als er verteilt. Hier kriegen Sie was geschenkt. Sie brauchen es bloß noch nehmen und weitergeben. Und wenn Sie wissen wollen, was draufsteht, hinten an jedem Traktat steht in Deutsch, was drin ist. Sodass Sie also nicht blind weitergeben, sondern genau wissen, was. Nehmen Sie es mit. Ich freue mich, wenn ich es nicht mehr mitnehmen muss. Dann, wer beten will für Moslems, darf sich einen Aufkleber mitnehmen. Einen goldenen. Das Vaterunser in arabischer Sprache. Sie können sich das aufkleben. Und immer wenn Sie es sehen, denken Sie daran, nicht Allah steht in der Mitte, sondern unser Vater. Auch für die Moslems. Liegt ebenso an dem Tisch zum umsonst mitnehmen.